Ja, hallo und herzlich willkommen zum Männerkompass. Neue Folge, neue Ausgabe. Hallo Andreas.
Hi.
Hallo Fanny.
Hi.
Grüßt euch. Schön, dass ihr da seid. Heute, ich würde mal sagen, in unserer Reihe Unternehmertum haben wir ja jetzt schon 4 Folgen gebracht. Heute Folge 5 und Folge 6 mit Fanny Miesbach und uns beiden, Andreas Kernt, Jörg Adolfs. Herzlich willkommen. Ja, und ich würde einfach mal direkt
Staffelstab.
Ja, Staffelstab an dich.
Na dann, nehme ich den gern. Wir durften uns schon ein bisschen einschwingen heute. Sehr schön. Das kann ich gut leiden, wenn der Motor schon ein bisschen warm ist. Dann kann man ein bisschen mehr Gas geben. Also, also schön, dass alle dabei seid. Heute geht es wieder um das Thema Unternehmertum. Und
Geschichten diesmal, aus der Unternehmerwelt.
Genau.
Sorry.
Genau. Und diesmal wollen wir vor allem mal die weibliche Seite beleuchten. Wir hier sind ja das Maskulinum. Wir haben letztens den Stefan gehabt, wir beiden davor. Wir haben also schon so viele Folgen nur um die Männerwelt gedreht und wir wollten einfach mal auch für unsere Zuhörer auch immer den Mann vorrangig adressieren, aber auch mal die weibliche Seite mal irgendwie mit ins Bild rücken, weil ja, wir umgeben uns natürlich tagtäglich mit Frauen, sind oftmals ja auch mit Frauen in einer Beziehung oder in einer Freundschaft oder so. Also wir möchten natürlich auch mal diesen Blick. Ja. Und da freuen wir uns sehr, dass Fanny da sich Zeit genommen hat, uns hier in den Chromatics Podcast Studios sozusagen zu besuchen und mit uns ein paar Fragen einzutauchen.
Ja. Normalerweise, Andreas, würde ich jetzt sagen, vielen Dank für die Einladung. Wir gehen das nochmal dort. Wir spulen, was wir jetzt gerade eigentlich schon 20 Minuten getan haben. Und ich will eigentlich gar nicht, dass es direkt so in eine spirituelle Richtung shiftet, aber es ist doch total abgefahren, wie das Universum das gerade schon wieder geregelt hat. Im Sinne von, wir sind im Flow, es ist total emotional und boom, die Technik steigt aus. What the hell? So. Und das ist eigentlich gerade auch das Thema, das große Thema Break, Pause. Und ich bin gerade hin und her gerissen, ob wir das jetzt hier weiter durchziehen oder ob wir thematisch was ganz anderes jetzt gerade machen, weil wir würden jetzt einfach nochmal so durchspulen. Und ich bin gerade nicht in diesem Mut, einfach jetzt wieder auf den Knopf zu drücken, was ich jahrelang gemacht habe. Und das ist alles ein großes Thema, auch in der Reise während meiner Transformation in den letzten Jahren. Vielleicht setzen wir jetzt woanders an. So à la EIP, Everything is Possible. Und hier greife ich jetzt schon mal vorweg. Das ist der Slogan von Missy Rocks. Allgegenwärtig, universell, immer wieder großes Thema. Aber ich fühle jetzt gerade nicht, nochmal das zu erzählen, was wir eben gerade schon erzählt haben. Und vielleicht machen wir das einfach bei einer nächsten Folge. Aber irgendwie fühle ich jetzt was anderes. Was fühlt ihr?
Also ich habe EIP gerade gehört, ne, und habe gedacht, hey, wow, super, Everything is Possible ist ja nicht nur der Slogan von Missy Rocks. Es ist ja auch, und das hatten wir ja gerade schon, ein geiler, positiver Glaubenssatz.
Auf jeden Fall.
Der dich über die Jahre getragen hat, der dich wieder hat aufstehen lassen. Ne? Und was wir hier gerade machen, ist Umgang mit Rückschlägen.
Ja.
Umgang mit Stolperung, hingefallen.
Genau.
Aufstehen und weitermachen.
Was?
Und das nochmal ganz anders aufnehmen. Das finde ich total toll, Fanny, dass du sagst, komm, wir machen das mal jetzt ganz anders. Den Einstieg. Super.
Ja. Der Einstieg und die Rückfrage an dich, zu welchem Preis?
Zu welchem Preis?
Zu welchem Preis?
Du meinst, weil wir hier so schwitzen und das so heiß ist in diesem Sommertag am 28. Juni?
Im Sinne von Rückschläge.
Was kosten uns Rückschläge? Mhm. Welchen Preis haben Rückschläge?
Ich finde, die sind notwendig, um das andere Teil, das Positive besser wahrnehmen zu können, besser wertschätzen zu können. Wenn nämlich alles super geschmeidig läuft, das war nämlich so ein Thema, wo wir drüber gesprochen haben, wie baut man ein und habe ich auch nochmal drauf rumgedacht und dann sagst du, ey, wenn man jetzt jemanden hernimmt, ne, der, ich übertreibe jetzt mal, ne, von der Geburt bis sozusagen zum Höchstpunkt seiner unternehmerischen Tätigkeit, alles sich anfühlt wie so ein
roter Faden.
Ja, naja, aber so ohne irgendwelche Probleme, Herausforderungen oder irgendwas, wer soll denn da draußen, nenne ich jetzt mal so, ne? Oder auch vielleicht auch wir, was soll man davon lernen? Also es ist ja das Entscheidende zu merken, okay, es hat etwas nicht funktioniert.
Es holpert eigentlich überall.
Das ist der Punkt.
Und
es muss holpern, weil nur da kommt ja Fortschritt, da kommt Wachstum, wenn du merkst, warte mal, so geht das nicht. So. Ich kann das so nie mehr
machen. Ja, oder das Leben ist gemein und ungerecht und sowas ähnliches hast du ja, Fanny, in deiner Historie dabei und aus eigener Erfahrung. Ne?
Genau.
Wie kann ich daraus Motivation ziehen?
Und deswegen sehe ich das nie unter Preis. Und wenn dann Preis so reinkommt wie, okay, ne, ich kann irgendwas nicht mehr oder ich merke halt, dass, keine Ahnung, ich hatte mal sowas im Bein zum Beispiel, ich jetzt ganz persönlich, ne, wo ich gemerkt habe, ich hatte immer irgendwelche Schmerzen im Gelenk und ich dachte, was ist denn das? Und wo ich dann aber ein bisschen mein Leben schrägstrich meine Arbeitswelt verändert habe, war das wieder weg. Und natürlich sind das Dinge, die so, wo der Körper immer an das Bewusstsein Feedback, ne, oder an den Kopf Feedback so, ne, so, ey, da ist irgendwas, ne, guck da mal genauer hin, geh da mal da rein. Aber im Endeffekt ist es alles positiv. Also ich finde das nie, ich finde, es ist kein Preis als solches, sondern es ist einfach der normale Prozess.
Ich finde, du hast auch, Fanny, einfach eine viel zu geile Geschichte, eine viel zu geile Lebenserfahrung und Punkte, also Stepstones, die du erlebt hast, als dass man die Geschichte nur einmal erzählen kann. Es ist wie so eine Erfolgsgeschichte hintendran, die man den Kindern zum Einschlafen erzählen kann, jeden Abend. Oh, oder eben mit 10 Minuten, 20 Minuten Unterbrechung. Ja. Also wir hatten deine Erfolgsgeschichte angefangen, verdammt nochmal.
Okay, Zero. Wir versuchen das jetzt gerade nochmal mit dem Neustart und darum geht es ja eigentlich immer wieder, zu starten, weiterzumachen.
Und da bist du vielleicht, bevor du einsteigst, da bist du ja richtig grandios drin. Du hast ein geiles Endergebnis, sage ich jetzt mal. Ich greife das mal ein bisschen auf, um die Zuhörer noch mal ein bisschen abzuholen. Missy Rocks von dir, Fanny Miesbach, gegründet, aufgebaut, etwas Revolutionäres, ne? Eine Kombination, einen Schuh zu kreieren, der sowohl elegant
als auch komfortabel ist
und geil designt.
Definitiv.
Richtig eingeschlagen, super tolle Erfolgsgeschichte, aber wir wollen nochmal ganz zurück, ne? Wo kam denn deine Motivation her? Wie hast du angefangen als Unternehmerin? Wie hat denn dein Leben angefangen? Und du hattest ja schon mal so ein bisschen in so unserer ersten Runde, habe ich ja jetzt schon ein paar Insider, ne? Du hast ja immer wieder, hast gesagt, erstmal war das Leben ganz schön gemein und Schule und Meißen und so.
Nochmal kurz einen Gedanke zurückgeswitcht im Sinne von, du sagtest revolutionär und wir wollen mal so ein bisschen auf dem Teppich bleiben im Sinne von nicht over the top jetzt hier das Argumentieren im Sinne von, ich habe das Rad nicht neu erfunden. Ja, also diese Art von Schuh, die gab es schon. Und es ist immer wo denn? Ja, around the world, aber halt nicht so richtig offiziell. Und ich habe das halt eben nochmal anders verpackt. Und darum geht es doch eigentlich. Oder die Frage ist, wie verpackt man die Dinge neu oder macht sie zugänglich für die Welt, dass es irgendwie einen Mehrwert hat und einfach Freude bereitet, eine Passion in einen auslöst, wo man sagt, boah, das will ich unbedingt haben. Mhm. Und dieses Potenzial habe ich halt eben in dieser Art von Schuh gesehen, weil es das so nicht offiziell gab. Mhm. Zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht, wo ich das entdeckt habe, habe ich gemerkt, dass auf dem Markt solche Art von Schuhe nicht existieren. Aha. Wann war das? Ich fuhr kurz zurück und ich glaube, es war so roundabout, ich kann es nicht genau aufs Jahr datieren, aber es war, glaube ich, 2012, so in der Dreh, wo ich zum ersten Mal so diese Berührungspunkte hatte und diese Gedanken, im Sinne von Frage, Potenzial, welche Richtung könnte das gehen? Und dann hat man so ein bisschen angefangen zu recherchieren und hat irgendwie registriert, das könnte eine interessante Marktlücke sein. Und nach Recherchen hat sich tatsächlich herauskristallisiert, es ist verdammt nochmal ein Business Case mit riesengroßem Potenzial. Im Sinne von einfach mal den Sneaker together mit dem High Heel verpackt, um nochmal auf das Verpacken zurückzukommen. Transformiert zu dem bequemsten High Heel ever. Das war mein Ansinnen, einfach aus auch einer Leidenschaft heraus, wo ich gemerkt habe, hier ist ein Bedarf. Also auch meinerseits. Mhm. Im Sinne von, what the hell, ich stehe auf der Bühne, meine Füße tun weh, das kann es doch einfach nicht sein. So, warum müssen meine Füße wehtun, wenn ich in High Heels unterwegs bin? Ich meine, klar, es ist nicht eine es ist keine natürliche Fußstellung, aber da ist noch Platz nach oben, so, ne? Und
also eine Mischung aus Beobachtung, Erleben, ne? Füße tun weh, Beobachtung gibt's nicht. Und Mut nach vorn, verdammt nochmal, habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört in unserem Gespräch. Ne? Also ein Antrieb, eine Motivation, das einfach zu machen.
So, und die Reise geht dann noch ein bisschen zurück im Sinne von, die Motivation fing schon woanders an, um überhaupt da jetzt zu stehen, wo ich bin, nach auch diversen Rückschlägen. Ne? Wir haben ja gerade am Anfang schon das so ein bisschen random nochmal thematisiert und aufgegriffen. Aber ich gehe mal bis zur Abi-Zeit zurück, wo es kurz und knapp zu halten, im Sinne von, ja, man merkt es, okay, jetzt ist die Zeit bald dran, man muss sich entscheiden, wo geht die Reise hin? Wie, auf was für eine Art und Weise ebnet sich der Weg? Ich glaube, dieses Fragezeichen hat jeder von uns im Kopf,
nach dem Abitur, ich kenne das auch, ja. Da standen wir, glaube ich, ne? Bei uns war die Wende, also bei mir, nach dem Abi war so Wende und was denn jetzt? Alles unsicher.
Was denn jetzt? Was ist denn jetzt?
Genau, was soll das werden? So. Keine Schulpflicht mehr, niemand sagt mehr, du musst aber morgen früh um 8 hier sein.
Abi war bei mir gar keine Option, ich wollte gleich Geld verdienen. Das war auch krass. So, das war so, ich habe das direkt übersprungen sozusagen, dieses Thema.
Hatten wir aber schon.
Ja. Digga. Digga, was ist denn mit dir schon wieder?
Was ist hier los?
Was war bei dir, Fanny, nach dem Abitur?
Ja, also ich konnte die Frage auch nicht beantworten und dann irgendwie auf dem letzten Drücker, ja, du musst deine Ausbildung machen, ne, so getrieben, ne, vom System und von dem und dem. Und dann ist man dann erstmal über so eine Art Hilfsprogramm, Meißner Modell nannte sich das damals, eingestiegen in diese Arbeitswelt. Im Sinne von, ich habe dann einfach mal eine Ausbildung für ein Apfel und ein Ei als Veranstaltungskauffrau angetreten und habe dann tatsächlich nur 50 Euro im ersten Lehrjahr verdient. Im zweiten waren es grandiose 70 und im dritten dann 90 Euro pro Monat.
Das klingt nicht wie ein Märchen, das gibt's gar nicht.
Das klingt wie bei meinen Eltern.
Du kannst aber da gerade noch mal kurz den Vergleich anstellen, Andreas. Ne?
Ja, mein Großer hat irgendwie knapp 1.000 Euro im letzten Lehrjahr gehabt und das ist schon
da
krass.
Da kann man schon mit was machen. So, ne?
Aber ich muss dazu sagen, es war damals nicht Standard. Also es war bei deinem hier Meißner Modellhilfsprojekt war das irgendwie so, aber das war schon anders. Also ich kann mich ja auch an meins erinnern. Ich bin irgendwie 93 in die Lehre gegangen, also ist ja schon ein paar Tage her. Und da ist es so, dass es schon deutlich mehr war als diese 50 Euro.
Das
war
ein
besonders hartes Projekt, was das
war. Genau.
Es war einfach nur dem geschuldet, und da geht es wieder um die Zeit. Ich habe mich unter Druck gesetzt gefühlt, wollte keine Entscheidung treffen. Und dann war das halt eben noch so die letzte Door in diese Arbeitswelt, beziehungsweise halt einfach diese Ausbildung noch anzutreten, weil es waren einfach mal alle Ausbildungsmöglichkeiten passé, war einfach zu spät. So, das war auch so ein bisschen der Grund. Zeit. Großes Thema, sehr spannendes Thema, aber auch wieder Caption für sich.
Ja. Aber du hast gemacht, du hast losgelegt damit?
Ich habe gemacht und war auch schon einfach damals eine schwierige Zeit. Die Ausbildungszeit war für mich, auch wie die Schulzeit, einfach ein Schmerz. So im Sinne von, da waren einfach Themen auf der Agenda wie Mobbing und so diverse andere Sachen, wo man sagt, boah, no way, du willst verdammt nochmal in diesem Leben nicht angestellt sein. So, und da hat sich einfach schon dieser Gedanke einfach transformiert oder geformt, dass ich sage, ich mache mein eigenes Ding, ich mache mich selbstständig. Und so war das natürlich dann auch so ein bisschen, ne, logisch, dass ich schauen musste, wie kann ich jetzt finanziell mich aufstellen, weil ne, du kommst einfach mit 50 Euro nicht weit im Monat. Und ich wollte unabhängig sein, ich wollte raus. Und ich wollte eine eigene Wohnung, ich wollte Auto, ich wollte Führerschein. So, ne? Die typischen Bedürfnisse, so, ne? Und ich hatte oder habe einfach auch immer schon so diesen Spirit in mir im Sinne von tänzerischer Ader und habe gedacht, okay, warum das nicht monetarisieren? Und dann gab es halt so eine Begegnung mit so einem Go-Go-Contest im Meißner Freibad. Wie hieß das denn gleich damals?
Hattest du schon getanzt? Also wusstest du schon, dass du das kannst?
Nee, ich wusste es noch nicht. Also, ich hatte irgendwie schon diesen Spirit und diese Passion in mir und wusste, ich kann mich bewegen. Aber das war so dieser erste Anlauf in der Öffentlichkeit, so ein bisschen zu zeigen, was man vielleicht kann. Mhm. Aber so richtig bewusst war ich mir dessen nicht. Ich wusste, ich liebe tanzen und irgendwie macht mir das Spaß so. Und dann war halt eben dieser Go-Go-Contest und da habe ich halt dran teilgenommen und dann sind halt irgendwie so Agenturen auf mich aufmerksam geworden und dann fing das irgendwie so an, dass ich dann irgendwie als Tänzerin unterwegs war und habe dann aber für mich erkannt, okay, auch hier bist du wieder geleitet und wirst geführt, irgendwie ist das nicht so dein Ding, du machst dein eigenes Ding. So.
Da waren schon wieder zu viele Vorgaben.
Sozusagen. Da waren schon wieder zu viele Vorgaben und auch da wollte ich mich entfesseln und nach so ein paar diversen Auftritten und Kontakten habe ich gemerkt, okay, das ist eigentlich easy peasy, ich mache den Stuff jetzt alone. Also habe mir dann einfach eine Tanzpartnerin rausgepickt und irgendwie war das dann so harmonisch und einfach fun und man hat das irgendwie alles so vereint im Sinne von, oh cool, irgendwie Geld verdienen, Spaß haben. Wie machen wir jetzt einen Business Case raus? Und letztendlich sind wir tatsächlich durch ganz Deutschland getourt, waren verschiedene Diskotheken, Clubs auf ja auch Tagesevents und auch unter anderem mit Jump auf Tor und es war eine krasse Zeit und ich habe dann halt einfach so Konzepte entwickelt, so Themenabende und habe dann einfach auch wirklich über die normale Go-Go-Gage hinaus einfach Gehälter und Gagen kreiert, die damals einfach erstmal so Fragezeichen, what, was willst du? Und dann, ja, ist da erstmal ne, nach oben hin im Sinne von Space, das erstmal zu beantworten und zu erklären, erstmal was Neues zu erklären und nach außen zu tragen. Das war ja auch schon, da fing das an, erstmal was Neues sozusagen der Gesellschaft, also die Gesellschaft an was Neues heranzuführen. Mhm. Und da fing das auch schon so an. Ne? Mhm. Jetzt gerade auch schon einfach nochmal an Missy Rocks gedacht, aber da fing das an, sich so zu formen, zu sagen, okay, ich mache was Neues. Und ja, dann habe ich wieder...
Du kreierst Dinge neu zusammen ja. ne, und bietest es quasi neu verpackt an.
Neu verpackt.
Mhm. Mit einer anderen Argumentation für einen höheren Preis.
Genau.
Und hast gut verkauft. Hast da auch dein Feuer schon entdeckt im Verkauf.
Genau. Und dann einfach viele Künstler und Artists einfach auch vermittelt, und, um einfach sozusagen drüber hinauszugehen, weil ne, man ist halt auch limitiert. Mhm. Man kann dann jeden Tag dort auf der Bühne stehen und dann halt eben nur zu einer gewissen Zeit, in einem gewissen Rahmen. Und dann habe ich dann während der Ausbildungszeit, ja, eben am Wochenende, also es fing eigentlich schon Donnerstag an, Donnerstag, Freitag, Samstag war ich dann irgendwie unterwegs und habe aber gemerkt, ich will mehr. Und dann war ich in dieser Beziehung und dann haben wir viel gesponnen und dann habe ich gedacht, okay, da gibt es ja noch so viel Potenzial auf anderen Ebenen und irgendwie ist dann so eine andere verrückte Idee noch nebenher entstanden. Und ja, wir haben uns dann einfach mal...
Eine andere verrückte Idee.
Wir haben uns als Frühstückszwerg verkleidet mit so grünen Zipfelmützen.
Frühstückszwerg?
Und, ja, aus Böllerwagen aus mit so einem integrierten so Kühlsystem an DVB-Haltestellen in Dresden einfach mal Frühstückstüten an Passanten verkauft. Und das war eigentlich auch gar nicht so richtig legal, also auch einfach mal wieder gemacht. So.
Ich sehe mich da gerade sitzen, so an der Haltestelle frühmorgens und dann so klock, 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 kommt ein Wagen angefahren, Zipfelzwerg, so moin, Frühstück.
So ungefähr. Und eben, ja, man hat dann eben auch da so die Kontakte genutzt. Und medial ist dann auch einiges passiert. Und dann habe ich eben nur mal die Zeitung angestoßen und da. Und dann gab es halt diverse Berichterstattungen und das hat dann Kreise gezogen im Sinne von, wir haben dann Anfragen auch vom Fernsehen bekommen. Und waren dann unter anderem bei Galileo zu sehen. Und ja, nach diesen TV-Beiträgen ging es dann richtig ab. Im Sinne von, alle wollten die Frühstückswerke in ihrer Stadt haben.
Im Dachraum.
Ja, genau. In Dresden.
In den großen Städten.
In Deutschland, in Dresden. In Deutschland. Und drüber hinaus. In den großen Städten. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, what the hell, wie macht man das jetzt? Weil wir hatten damals keine offizielle Genehmigung. Die DVB war so cool und so kulant. Die haben das dann irgendwie... geduldet, aber eine offizielle Genehmigung hat als solches nie existiert. Und dann war das einfach die Herausforderung auch für die anderen Städte, wo wir gesagt haben, boah, das wird jetzt einfach zu crazy. Wie können wir das einfach ein bisschen eleganter abbilden, smarter, simpler? Und dann hatte ich irgendwie so den Gedanken, okay, warum nicht einfach diesen Frühstücks...
Das Geschäftsmodell verändert.
Ja, einfach das Geschäftsmodell geändert und diese Frühstückstüte aber als solches mitgenommen, auch diesen Charakter des Zwerges und mit dem Böllerwagen irgendwo zu sagen, okay, wir fahren jetzt mit dem Böllerwagen einfach zu den Firmen und verteilen dort die Frühstückstüten und verkaufen belegte Brötchenplatten zu diversen Anlässen, Veranstaltungen und stricken das so ein bisschen um, dass es halt einfach rausgehen kann als ein Lizenzprojekt. Lizenzgeschäft.
Also, hast du eigentlich schon immer irgendwie gemacht? Wolltest also selber was machen, hast gesagt, ne? Das war dein Antrieb. Ich will selbstständig sein, ich will von niemandem was sagen lassen. Ich will eigene Ideen verwirklichen, ich will mich selbst, wie hast du vorhin gesagt, entfesseln.
Fand das ein schönes Wort. Geil, ja, ne? Definitiv.
Hochgradige Motivation und auch, was wir auch im Vorgespräch schon mal hatten, ist so ein bisschen diese Motivation, dieser Kampfgeist, dieses fast schon Trotzartige zu sagen, jetzt erst recht, du hattest das gesagt, Andreas, ne? Jetzt erst recht. Jetzt gehe ich da auf die Bühne, jetzt zeige ich mich, jetzt gebe ich Gas. Ich warte jetzt nicht auf eine Genehmigung, ich mache jetzt einfach mal. Das hatte ich also schon immer irgendwie angetrieben.
Ja, das waren halt immer diese Stolpersteine. Also kurioserweise wurden die mir en masse während meiner Laufbahn immer wieder so hingelegt. So komm, hier, jump, 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 jump. Und irgendwie wurden die Steine aber irgendwie so zum Teil dann auch ne, größer über die Zeit. So, geht nicht mehr so einfach zu springen. So. Aber irgendwie hat sich dadurch ja auch die Resilienz weiter geformt. Und ich glaube, DNA-technisch bin ich da irgendwie ganz gut aufgestellt und habe da schon einfach so diese Pattern von Grund auf, dass ich sage, okay, da gehst du jetzt durch. Und
ach, wir hatten das Thema Angst vorhin, ne? Du hast quasi dich von der Angst nicht aufhalten lassen. Du hattest schon so eine Grundausstattung, was Widerstandsfähigkeit anging. Und hast gesagt, na gut, Angst ist da, aber wie kann man sie loswerden?
Ja.
Gar nicht.
Gar nicht, ja.
Nur machen.
Fragezeichen machen. Ja. Genau, also durchgehen ist the key. Es bringt halt einfach nichts, die Angst sich nur anzuschauen und dann wieder in die Schublade zu packen, sondern du kannst dich nur transformieren und wachsen, wenn du dich mit der Angst umgibst, dir die Angst anschaust und durchgehst. So, und das habe ich halt immer wieder getan, auch aus diesem innerlichen Gefühl heraus, aus diesem Bedürfnis, eben nicht mehr von Ängsten geleitet zu werden, wie es halt schon damals in der Schulzeit war. Und es war, wie gesagt, einfach nur Schmerz. Es war Schmerz, irgendwas zu lernen, zu verinnerlichen, was von außen mir aufgetragen worden ist. Es war Schmerz, vor den Leuten da zu stehen bei der Prüfung, bei der mündlichen Geografieprüfung, denen irgendwelche Fragen zu beantworten, zu Sachen, wo ich sage, warum muss ich das denn jetzt eigentlich wissen? Und war dann einfach so.
Ich glaube, da bist du nicht die Einzige, die sich diese Frage stellt. Ja. Die Abi-Prüfungen sind gerade rum. Also ne,
stimmt,
das Abi-Abschluss ist gerade wieder durch. Da werden einige bei den Prüfungen gestanden, haben gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier mache.
Aktuelles Thema, sehr spannend.
Ja, ja.
Und
aber die Rückschläge haben dich ja offensichtlich nie aufgehalten, ganz im Gegenteil. Rückschläge und Niederlagen haben ja irgendwie deine Energie befeuert, eigentlich dein Feuer befeuert, noch stärker, ne? So kann man es ja sagen. Das ist einfach Öl ins Feuer gegossen, haben Rückschläge und Niederlagen zu sagen, was soll denn das jetzt hier, geht rüber. Die Bühne wartet auf mich, macht Platz.
Die Bühne wartet, genau, die andere Bühne, im Sinne von nochmal kurz zur Geografieprüfung, stehe dort vor den Leuten und bin halt von diesen Ängsten vereinnahmt. Einfach ein unangenehmes Gefühl, einfach die Fragen vielleicht nicht beantworten zu können. Und diese Angst wollte ich nicht mitnehmen. So, und deswegen resultierend daraus, damals noch unterbewusst sozusagen angegangen, indem ich dann einfach auf der Bühne gestanden bin, als Tänzerin.
Also
um zu sagen, ich stelle mich dem Ganzen jetzt, ich bin da, bam, bam, bam.
Also Bühne ja, aber mit der eigenen Show sozusagen. Nicht mit den Antworten auf diese komischen Fragen, nee, sondern das, was du zeigen wolltest.
Ja. Und dann ging es ja weiter, auch da, ne, resultierend, Medien und so. Und das war für mich auch eine krasse Herausforderung damals, ne, zack, sozusagen ad hoc irgendwelche Fragen, Interviewfragen zu beantworten. Ich hab's gehasst. So, ne, irgendwie da eine Antwort, was wollen die hören? Ne, und ich wollte nie eigentlich sagen, was die hören wollen, sondern eigentlich das, was ich wirklich fühle. Aber habe mich damals noch nicht getraut zu sagen, was ich wirklich sehe, empfinde, fühle. Und das war für mich damals schon dieser Schmerz. Und auch da wollte ich durchgehen. Und deswegen hat sich das wahrscheinlich auch medial so alles so ein bisschen geebnet. Und auch da konnte ich wachsen und bin natürlich jetzt in der Öffentlichkeit, habe ein ganz anderes Standing über die Jahre entwickelt und kann da einfach mit einem Lächeln zurückschauen.
Sehr gut. Das ist doch eine coole Erfolgsstory. Auf jeden Fall. Sich nicht aufhalten lassen von Niederschlägen, Rückschlägen. Eine gewisse Euphorie höre ich auch raus. Also so, die hast im Sinne von Lebenseuphorie, lebenseuphorisch.
Auf jeden Fall.
Zu brennen für Abenteuer, für Selbstverwirklichung, für Selbstständigsein, Ideen zu verwirklichen, dich selbst zu verwirklichen.
Und das Spannende, du hast ja bei der ersten Runde, bist du dann noch ein bisschen tiefer eingetaucht. Das war die Frage nochmal, also ob wir da nochmal vorbeigehen und sagen, okay, die Frühstückswerke waren irgendwann rum. Da ist ja aber noch im Prinzip parallel eigentlich Missy Rocks entstanden. Und dann war ja trotzdem, also da war auf der einen Seite ja ein totaler, wie soll ich denn sagen, ein Siegeszug, so kann man es eigentlich sagen. Also Missy Rocks ist ja quasi, hat ja kontinuierlich Wachstumsmonate, Wachstumsjahre, auch wenn es ein hartes Brot war, so wie man das von draußen vielleicht jetzt sagen kann. Und auf der anderen Seite hattest du ja diese andere Nummer, ne, so, wo du 7 Jahre irgendwie das geknetet hast und
7 Jahre, also nochmal kurz vielleicht für die Zuhörer, ja, also ich hatte diese Beziehung und irgendwann gab es halt diesen Cut meinerseits und dann hat das einfach auf Business-Ebene nicht mehr funktioniert und dann ist halt leider tatsächlich ein riesengroßer Rechtsstreit daraus entstanden.
Also und du hattest eine private Beziehung, mit der du gemeinsam auch
mit
Business
dem anderen
gemacht
Zwerg.
Hast.
Okay.
Genau,
mit dem
so ungefähr. Mit dem anderen Oberzwerg. Wir waren die 2 Oberzwerge.
Ah, okay.
Und da hat man auf jeden Fall auch sehr viel Lehrgeld bezahlt und aber auch sehr viel einfach mitgenommen. Ich meine, wir waren in einer GbR verflochten 50-50, oh my goodness, würde ich heute nicht mehr im Ansatz drüber nachdenken. Aber das war gut, dass das damals alles passiert ist, weil ich gehe nicht nochmal durch. Ich hab's alles. Ich habe alles in meinem Rucksack drin gehabt und pack's jetzt gerade langsam wieder aus. Und ich bin durch, was das angeht. Und ja, jedenfalls entstand dann eben aus diesem, ich will nicht sagen Lost sein, aber ich muss da weitergehen. So, was mache ich denn jetzt? Okay, ich habe schweren Gedanken das abgegeben, weil irgendwie stand mein ganzes Gedankengut und meine Ideen waren da einfach so drin. Und habe gesagt, okay, mach das weiter, ich mache was Neues. Was mache ich denn jetzt, verdammt nochmal? So, ne? Und dann hatte ich immer schon so ein paar Jahre vorher diesen Gedanken, da ist diese Gap. Und ja, warum mache ich das jetzt nicht einfach? Ich mache es halt, verdammt. Ich habe zwar keine Ahnung, ich habe nie irgendwas mit Modedesign studiert oder, ach, keine Ahnung, wie man das macht, aber ich habe es halt einfach gemacht.
Das ist wie Pippi Langstrumpf. Ich habe das noch nie gemacht, deswegen weiß ich, dass ich es gut kann. Ich probiere das jetzt mal.
Ich probiere es mal. Ja, wirklich.
Super, und mir tut es so gut, das zu hören, ne? Weil ich kenne so viele Frauen und Männer, Führungskräfte und so weiter, die so festhalten oder an Ausbildungstiteln, ja, und an irgendwelchen Liste. So, ich bin hier der sowieso, haben die auf der Brust stehen und deswegen kann ich das gut. Und das eigentlich ist, hassen sie es und können es tatsächlich nicht wirklich gut. Ne? Und dann kommen Menschen mit Leidenschaft.
Auf jeden Fall.
Ne? Und sagen, komm, ich gehe das mal an. Da ist doch ein ganz anderes Feuer drin, eine ganz andere Motivation drin.
Das ist.
Deswegen freut mich das, so eine Geschichte den Hörern zugänglich zu machen. Männer wie Frauen. Ich weiß ja, wir haben auch einige Frauen in der Zuhörerschaft.
Auf jeden Fall. Aber dafür würde ich auch gerne eine Lanze brechen tatsächlich. Weil das Thema, was du gerade angesprochen hast, dass oftmals mit einem Titel oder mit einem Ausbildungstitel dir die Kompetenz bescheinigt wird, das würde ich gern ein bisschen, sag ich mal, in Frage stellen. Tatsächlich ist es so, dass da gibt es super viele Komponenten und eigentlich, wenn man jetzt mal wirklich überlegt, wo hat man denn den größten und effektivsten Lerneffekt, kommt er immer durchs Machen. Und wenn man sagt, okay, man will jetzt richtig geil werden, dann ist es noch besser, wenn man es erklärt, also wenn man es lehrt. Also das noch krassere Lernen kommt eigentlich durchs Erklären. Und jetzt ist halt das Ding, jetzt kommen halt Menschen irgendwo rausgetroppt, ne? Weil die halt irgendwas gelernt haben, ja, vielleicht noch irgendwie im Selbststudium, keine Ahnung, was im Fernstudium, noch nie jemanden irgendwie die Kralle geschüttelt, der das wirklich kann. Und dann kommen die raus und können irgendwie was, also laut Zettel. Und das ist mir auch schon im Konzern tatsächlich so gegangen. Ich bin da auch schon bei einer Position abgetropft, für die ich mich beworben habe. Ich hatte eine technische Ausbildung, habe mich auf eine kaufmännische Stelle beworben. Mhm. Und bin heute noch, viele, viele Jahre später, davon überzeugt, dass ich für diese Position geeignet gewesen wäre. Und die sagen, nee, sie haben eine technische Ausbildung. Mhm. Nicht so, na und? Mhm. Also, verstehe die Frage nicht.
Nicht die richtige, ne?
Na, genau, aber nicht die richtige. Mhm. Und dann sage ich, ey, what the fuck? Und das ist leider im Konzern immer noch so. Und ich würde das da echt...
Auch bei Ämtern und bei so weiter. Man 100%. Kann es natürlich nicht sagen, ne? Lass die Geschäft, die ganzen...
Ey, ich will auch kein Arzt werden, ne? Wenn ich genau. Die Medizin studiert habe, das ist überhaupt nicht der Punkt.
Aber nur mal als Perspektive,
Idee, ne? Ja. Das war ein sehr schöner Impuls, der mich gerade wieder in meine Welt zurückversetzt hat. Und deswegen danke dafür, aber ich bin da 100%. Das ist halt eine ganz andere Welt ist zwischen die Leute, die
danke, es wirklich können. Danke, dass du mit deiner Erfolgsstory, Fanny, an der Stelle da kommst und sagst, Leute, es geht auch
anders.
Ich denke, es ist auch an der Zeit, dass da was passiert, dass ich eben auch da was, dass sich da was transformiert, auch auf Konzernebene. Ich meine, ich kann das nicht so richtig mitsprechen. Ich bin jetzt nicht der Riesenkonzern. Ich glaube, ich wäre auch nicht gemacht für die klassischen Konzernstrukturen, einfach weil ich da eingehen würde, einfach auch, was da für Rules sozusagen gang und gäbe sind. Ich könnte mich damit nicht identifizieren. Und deswegen lebe ich einfach auch mein freies Konzept in jeglicher Hinsicht, was auch das Team angeht oder generell das Miteinander. Und ich will einfach ein harmonisches Miteinander mit allen, von denen ich umgeben bin. Ich meine, das ist die Zeit meines Lebens, die ich da verbringe mit, in Anführungsstrichen, ich habe noch kein geiles Wort gefunden, aber ich versuche schon die ganze Zeit irgendwie ein neues Wort zu kreieren, ein Ersatz für Arbeiten, weil ich sehe es als solches nicht mehr. Also für mich ist Arbeiten nicht Arbeiten. Für mich ist es eher ein Begriff von Wirken, etwas bewegen, einfach seiner Leidenschaft nachzugehen. Darum geht es doch eigentlich, dass man das auch verwirklicht, wo man irgendwie so ein bisschen was mit auf den Weg gegeben bekommen hat.
Ja.
Und dann diesen Weg auch zu gehen.
Auf jeden Fall. Das verstehe ich sehr gut.
Oder?
Fühle ich definitiv. Und wie ist denn das mit der Bedeutung? Also was hat denn dann für eine Bedeutung Teamarbeit für dich? Weil das ist jetzt was ich als Unternehmer sehr gut teilen kann. Das kommt aus dir, es kommt aus mir, es kommt aus dem Jörg. Und man sagt, jo, ich will irgendwas anders machen. Ich habe so Ideen, ich habe Visionen, ne, so. Und jetzt ist aber das Ding, jetzt hast du ja eine Company, das sind Menschen, das ist ein Team. Wie kriegt man denn das überhaupt, wie kriegst du das übertragen, weißt du? Wie kriegst du deine Welt auf das Team übertragen? Wie bist du so, dass die quasi auch rausgehen und sagen, so, ich möchte jetzt wirken?
Spannende, super tricky technische Frage. bin ich auch durchgegangen und war für mich kein einfacher Weg, gerade wenn man so ein Alleinkämpfer ist und irgendwie alles selber managt und sich überall so reinfilzt und irgendwie ja auf allen Ebenen wirkt und dann diesen Schritt geht zu sagen, okay, ich outsource jetzt, ich delegiere, ich gebe ab. Und das war so eines der krassesten Schritte, wo ich durchgegangen bin oder wo ich jetzt noch durchgehe, ne, wo man sagt, dass die anderen Sachen, die Dinge machen, die die können. Konzentriere dich auf die, die du selber kannst und wofür du bestimmt bist. Und das erstmal zu verinnerlichen und dann halt eben auch umzusetzen, das ist halt schon eine Kunst für sich, denke ich. Und da geht man halt so durch.
An der Stelle könnte ich mir vorstellen, dass sozusagen das eigene Feuer, die eigene Vision, die eigene Idee und dieses Brennen tatsächlich einem so ein bisschen im Weg stehen könnte, ne? Weil man irgendwie gerne, man ist ja gewohnt zu kämpfen, ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, ne? man braucht niemanden, man schafft das alles und so weiter, man genau beweist so. Sich, dass man es kann, ja. Und dann sind da plötzlich Leute im Team, die mit einem gehen und die machen jetzt irgendwas und man hat aber auch eine eigene Idee davon, wie die das machen sollen und die machen es aber anders.
Ja, und die machen es anders und das ist ein entscheidender Punkt, wo man dann immer so hin und her taumelt. Weil man selber als derjenige, der die Geschäftsidee oder die Geschäftsidee als solches ins Leben gerufen hat, die Vision, das anders führt, immer anders führt als jemand, der mitwirkt. Und deswegen ist es immer eine Frage, wie man sich aufstellt, ob man gleich zusammen so ein Case startet oder dann einzeln. Und das ist, glaube ich, umso schwieriger, wenn du etwas alleine aufbaust, dann abzugeben und den Leuten das so zu vermitteln, dass sie es halt eben auch so nach außen tragen, weil es steht ja immer noch eine Message, eine Mission, sage ich immer, ja. Dahinter, also Mission und Mission. Ne?
Multiplikatoren werden sozusagen, ja, ne? Dass sie mit Leidenschaft reingehen und nicht nur mit Pflichterfüllung.
Auf jeden Fall. Aber ich denke, das, was du gerade beschreibst, ist die größte Herausforderung vom Selbstständigen zum Unternehmer. Ja. Ist definitiv das, dass du dein Ding mitbringst und sagst, okay, wie kriege ich denn das gewuppt? Ne? Wie kriege ich denn da den Shift hin?
Ja. Und jetzt kommen wir auch zu der eigentlichen Thematik, weil du bist ja ein Siegertyp, ne? Du bist ein Kämpfer, du bist quasi vorwärts gegangen, du hast quasi Ziele erreicht, du bist immer wieder aufgestanden, hast geile Dinge, geile Visionen entwickelt, zusammengebracht, ja, revolutionär hatten wir vorhin das Wort mit diesem Schuhdesign und so weiter, bist irgendwie ein Siegertyp und das ist ja so ein bisschen unsere Überschrift, ne? Und jetzt in Bezug zur Teamarbeit, zum Unternehmen, wie erlebst du dich da? Was ist denn die Schwierigkeit? Also auch mit dem Hintergedanken, was können wir anderen mitgeben oder was kannst du anderen mitgeben? Mit welchen Herausforderungen sollten Siegertypen, vielleicht auch weibliche Siegertypen, rechnen? Und wie können sie sie meistern? Oder glaubst du überhaupt an das Konzept Siegertyp weiblich?
Natürlich. Ja, ich die Frage nicht.
Gut, danke, da sind wir uns einig.
Also gut, grundlegend sollten einfach mal mehr Frauen an die Macht und einfach ihre Ideen und ihre Visionen verwirklichen, weil es gibt immer eine Lösung, es gibt immer einen Weg. Everything is possible, wenn du es wirklich fühlst. Okay. So ist alles möglich. Und selbst nach dem krassesten Rückschlag stehst du wieder auf. Vielleicht manchmal bleibst du eine Weile länger liegen, weil du merkst, okay, du bist einfach drüber gejumpt, du bist ein Tempo gefahren, das hat jetzt keine Relation mehr. Du musst jetzt einfach hier eine Auszeit nehmen, einen Break, um dir alles mal anzuschauen.
Aha. Aber den Fuß vom Gas nehmen sozusagen.
Ja,
ne?
Grundlegend. Okay. Sind das die Ängste, die uns dann einfach wieder leiten oder fehlfernsteuern und uns irgendetwas injizieren von wegen, das kannst du nicht. Aber das ist Bullshit. Du kannst alles.
Glaube ich gerne. Weil wir jetzt gerade noch beim Team waren, ne, war so ein bisschen auch die Frage für mich. Wir hatten im Vorfeld, hatte ich ein bisschen recherchiert, was Studien sagen, so weibliche Führungskräfte, ne, Siegertypen, die nach vorne gehen. Was sagen Studien dazu? Wie werden weibliche Führungskräfte, weibliche Chefs, weibliche Unternehmerinnen, wie werden die wahrgenommen? Und da gibt es in den Studien immer also verschiedene Aspekte, die da sagen, die werden schnell in so eine das nennt sich Dunkle Triade gebracht, aus Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie. Und was drüber steht, ist der sogenannte Backlash-Effekt. Hast du davon schon mal gehört? Kennst du das, was damit gemeint ist?
Also tatsächlich habe ich den Backlash-Begriff noch nichts davon, aber du wirst es sicherlich gleich erklären.
Naja, es ist so die Idee, dass es gibt ein Dilemma, in dem diese Frauen in diesen Führungsrollen wahrgenommen werden in den Unternehmen. Und ich würde gerne wissen, wie du das sozusagen in deinem Unternehmen erlebt hast. Ein Dilemma zwischen, wenn sie sich, sagen wir mal, weiblich verhalten, dann wird ihnen, wie sagt man, die Kompetenz aberkannt. Also typisch.
Wenn weniger führungskompetent wahrgenommen? Wenn sie richtig. Typisch weiblich handeln und wenn sie eher dominant sind, ne, so sag mal eher durchziehen, eher so vielleicht in der männlichen Energie sind, dann werden sie weniger sympathisch empfunden, weil sie ja eine Frau sind. Ne, also das ist halt so ein Dilemma zwischen den beiden. Ja,
das sagen diese Studienergebnisse.
Was
willst du denn?
Ich bin kein Freund
schon mit Struktur ist aufregend.
Okay. Struktur, okay. Genau. Ja. Andreas, you know what I mean. Also ja, ich bin tatsächlich kein Studienfan. Ich gehe selber durch. Ich sammle die Erfahrung, guck's mir an und bild mir selber eine Meinung. Mhm. Und das ist einfach das Wichtige, dass jeder einfach eintauchen sollte. Einfach diesen Schritt gehen, sich ausprobieren. Immer offen sein für die neuen Dinge. Und ja, einfach auch diesen Worst Case vor Augen haben, aber nicht ständig immer thematisieren. Ich meine, klar, der ist da, aber der tritt nie ein. So, also es ist einfach auch da wieder eine Illusion und dieses Illusorische müssen wir aufbrechen.
Der Worst Case tritt nicht ein?
Nein.
Ah, ja.
Der tritt nicht ein, wenn du es nicht willst. Wenn du sagst, natürlich, wenn du das affirmierst, oh, es wird alles ganz, dann this will happen. Ja. Shit will happen.
Ja.
So, und ich versuche, oder ich gerade jetzt, wir sind noch im großen Transformationsprozess, auch da mitzuwirken oder auch Frauen zu motivieren, zu pushen, da ihren Weg zu gehen. Einfach, weil es diese feminine Energien braucht, auch auf Führungsebene, damit hier einfach mal was passiert.
Okay.
Okay. Ja, also, ne, das ist nochmal ganz, ganz spannender Blick auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt eure Frage direkt so beantwortet habe.
Nee, aber ist nicht schlimm.
Naja, also du hast es offensichtlich nicht, nimmst du das, siehst du das nicht in deinem Team, erlebst es nicht, dass du sozusagen als, sagen wir mal, wenn du dich weiblich verhältst, als nicht führungskompetent wahrgenommen wirst und wenn du dich dominant verhältst, als zu unsympathisch, das wäre sozusagen diese Ausgangslage, um die es da geht, das nimmst du nicht wahr.
Andreas, nimmst du das wahr?
Ich bin ja quasi, ne, ich bin ja ein freies Radikal.
Ab und zu mal, wenn du so mit anwesend bist, hast du ja vielleicht so einen Gedanken.
Du kannst.
Vielleicht kannst du das besser aus deiner Perspektive schildern, so, ne?
Ja, also es ist ja, ich glaube, es ist nicht von der Hand zu weisen, das Dilemma. Das ist ein Fakt. So. Weil das quasi im Hinterkopf so ist, dass, also ich finde, die Frauen wären mit anderen, die verbinde ich jetzt so, ne, verbinde Frauen mit anderen Themen, also mit anderen. Wie soll ich denn sagen? Mit der weiblichen Energie. Ich übertreibe jetzt mal mit der Fürsorge, ja. Und dann ist aber dieses Thema, man muss als Führungskraft auch unliebsame Entscheidungen treffen. Man muss schlichtweg auch mal auf den Tisch hauen und sagen, so geht das nie. Und das geht mit diesen.
Also wie eine Grenze ziehen, ne? Was richtig, ja auch zum Feuerelement gehört.
Richtig, das ist total gut. Aber es ist halt vom Blick her eines vielleicht Mitarbeitenden könnte es sein, und das will ich gar nicht von der Hand weisen, dass das halt in dem Moment ist es wie so ein Mismatch im Kopf. Weißt du, wie ich meine? Weil die Person quasi für was anderes steht.
Wird verknüpft anders. Und
die wird anders verknüpft.
Ist da auch, dass es eine andere Erwartung gibt sozusagen an die Person, an die weibliche Person. Ich erlebe das Verhalten. Und ich habe aber eine andere Erwartung, egal wie die aussieht. Das typisch ist sozusagen Frau. Das Dilemma des Mitarbeiters, genau. Oder der Mitarbeiterin,
ja.
Ne, die dann sagt, die Fanny, die sehe ich jetzt, ne, die, so und so, die verhält sich so und so, aber ich erwarte eigentlich von ihr, dass die doch ganz lieb ist zu mir. Und die sagt jetzt möglicherweise, hey komm, wir müssen mal jetzt hier irgendwas machen. Oder ne, wie du sagst, Andreas, eine Grenze. Ne?
No, hab ich auf den Tisch. Weißt du, so.
Und ihr meint, dass das jetzt alles diese Issues sind, wo Frauen sagen und Schritt zurückgehen und sagen, das kann ich nicht.
Nee, es war jetzt nur eine Frage. Das ist sozusagen dieser sogenannte Backlash-Effekt. genau. wie Frauen in Führungspositionen, Siegertyp, Pinnen sozusagen wahrgenommen werden, womit die oft zu tun haben. Womit
genau, das ist eine Herausforderung für die, weil die quasi ja immer so diese, okay, wenn ich zu stark am Wind, also wenn ich zu stark am Wind segel, ne, nehme ich meine Menschen als, mein Team als unsympathisch wahr, also eher tendenziell unsympathisch. Und wenn ich aber eher fürsorglich und bin, ne, dann wird mir eher abgesprochen, dass ich eigentlich richtig führen kann. So, das ist ja eigentlich das Ding.
Das Dilemma.
Und wie kriegt man dann, also eigentlich ist ja so, dass genau in der Mitte, also zwischen diesen beiden Extremen, liegt ja dann die Wahrheit. So, ne? Und das ist halt das, wo man sagt, hey, dort wäre ja quasi das Optimum. Und das Schöne ist, ich glaube, jetzt, wenn ich drüber rede, du kennst das ja schon.
Aber verstehst du gerade, warum das für mich so, sich herausfordernd gestaltet, weil ich gerade selber nicht so gefühlt drin stecke? Ja, ich empfinde das
ja,
nicht.
Du bist ja in einer anderen Position. Und jetzt kommt es gerade.
Deswegen frage ich aus deiner Perspektive
genau,
raus.
Genau. Ich sage ja gerade, also ich persönlich habe das Problem nie.
Ja.
Punkt. So.
Danke.
Und jetzt kommt's. Ich wollte gerade sagen. Und jetzt kommt's. Ich bin ja auch kein wirklicher Mitarbeiter. Und das ist halt der Unterschied. Ne? So, aber ich kann, ich sag mal so, ich sehe manchmal in den Gesichtern, um es mal so zu sagen, dass es da schon Themen gibt, die in diese, vor allem bei der dominanten Seite, kann es sein, dass es mal so aufgeschreckte Eichhörnchen gibt. Und das ist auch absolut in Ordnung, wenn man die Kurve kriegt. Und jetzt kommt's. Das meine ich nämlich gerade. Es schwingt ja alles. Das wisst ihr ja. Und zu allen gibt's ein Yin und Yang. Und ich glaube, dieser Effekt entsteht nur, wenn ich sozusagen den Weg zurück nie finde. Sprich, ich nur in einem dieser beiden Bereiche total mich lange aufhalte. Sondern wenn man das sozusagen dosiert macht, ja, und sich bewegt und man merkt, okay, guck mal, ich sag mal, wenn es läuft, ist es eher, sagen wir mal, muckelig, ja, dann ist es eher so, ne, dann ist eher eine weibliche Energie im Raum, dann ist es so, oh, ne, so. Und wenn es halt mal nie läuft, dann ist immer mehr männliche Energie da. So, dann ist es, rumpelt's halt. So, und das ist aber okay, weil das ist was ganz Natürliches. Und das ist halt das ist in jeder Beziehung so, das ist in der Natur so, ne? Das ist halt, und das meine ich gerade, dass man vielleicht, das ist nie verkehrt, was da steht. Oder was du da rausgefunden hast. Aber das, die spannende Nummer ist ja quasi, das zu nutzen und zu sagen, hey, oder andersrum, wenn man weiß, dass es das gibt, damit umzugehen und zu sagen, okay, also ich möchte heute mal nicht den ganzen Tag nur auf den Tisch hauen, weil dann wird hier irgendwie ein Mismatch im System, ne? Dann gehen die vielleicht heute Nachmittag raus und haben keinen Bock, morgen wiederzukommen. Sondern wenn ich das irgendwie ausnivelliere, dann habe ich hier ein cooles Ding, weil beide Seiten sind meiner Meinung nach berechtigt.
Andreas, ganz, ganz herzlichen Dank für den Input. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Und also es ist immer wichtig, dass man von außen dieses Feedback sich auch einholt, weil man ganz oft dann eben in so eine Spur kommt und der typische Spruch, man sieht den Wald vor lauter Bäumen, ne? So, und da gerät man immer wieder rein und deswegen ist es Gold wert, wenn du halt eben mir gerade dieses Feedback gibst. Und ich denke, da ist halt eben auch noch Potenzial nach oben, was halt eben auch meine Führungsskills angeht.
Das ist ja, ich glaube, das ist was Schönes, wenn man das annehmen kann, freue ich mich. Und zum anderen, vor allem, wenn man da sagt, okay, klar, wir bewegen uns ja alle nach vorn. Also wir entwickeln uns ja alle noch. Jeder in seiner Rolle, jeder in seinem Thema. Und das finde ich cool, wenn man da auch, ne, wenn man schon ein paar Jahre Unternehmertum im Rucksack hat und grundlegend weiß, wie das System da draußen funktioniert und dann trotzdem sagt, okay, cool, danke, das nehme ich schon mal mit. Und ich gucke mal, es war mit Stefan übrigens genauso, es war auch ziemlich cool und der hat noch ganz paar mehr Jahre unternehmerisch auf dem Buckel, ne, wo der schon lernen durfte, wirken durfte etc. Und der hat auch so, ach cool, cooler neuer Blickwinkel, das merke ich auch mit unserem Miteinander und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, überhaupt vorwärts zu kommen, finde ich.
Das wäre vielleicht nochmal für den letzten Punkt jetzt eine schöne Überleitung, weil Stefan hat ja tatsächlich irgendwann auch einen Punkt gefunden, wo er gesagt hat, ich breche mal das alte Muster auf, ich gehe da mal raus, ne? Ich gehe mal in, was er hat den Jakobsweg gemacht, hat ne? Sozusagen das Thema Spiritualität größer werden lassen in seinem Leben und da wollte ich gerade gedanklich hin mit dir, Fanny. Welche Rolle spielt Spiritualität in deinem Leben? Wie beeinflusst sie dein Unternehmertum?
Ja, die Spiritualität. Irgendwie gab es da so eine Begegnung, die gar nicht gewollt ist. Also im Sinne von, ich habe nicht die Bücher aufgeschlagen und recherchiert und gemacht und mich belesen, sondern irgendwie ist mir das so zugeflogen, dass sich auch Dinge ereignet haben, gerade so in den letzten 3 Jahren, würde ich sagen, die zum Teil wirklich spooky, mysteriös waren und aber auch so magic. Und das sind halt eben diese Momente, diese Erlebnisse, wo man dann anfängt, alles so ein bisschen auch in Frage zu stellen. Wer bin ich? Was mache ich hier? Wo komme ich her? Und dann kommt dieser ganze Konstrukt so ein bisschen ins Wackeln. So. Und wenn du das dann halt eben kombinierst mit diesen ganzen Rückschlägen, auch wenn du aufstehst, macht das was mit dir, weil du packst es erstmal in den Rucksack und aufgrund dieser Vielzahl von herausfordernden Momenten bist du manchmal gar nicht fähig zu sagen, okay, ja, warte mal, ich hole das jetzt gerade nochmal raus aus meinem Rucksack und schaue mir das an. So, und dann packst du alles rein, immer mehr und merkst, oh, jetzt sind die Träger durchgerissen. What the hell, was passiert jetzt?
Krasses Bild, ja.
So, und dann fängst du irgendwann an, dir die Sachen da mal rauszuholen und registrierst, da ist richtig was los. So, und nur mal kurz anzureißen im Sinne von, wenn Shitstorms passieren, wenn in die Büroräumlichkeiten eingebrochen wird und sich auf so vielen Ebenen sich zum Teil wirklich crazy Shit ereignet, dann bist du irgendwann nicht mehr so stabil wie sonst. Und dann wird es halt eben auch manchmal schwierig mit einfach, in Anführungsstrichen, nur einem Leitsatz à la everything is possible noch weiter zu gehen. Und dann war ich halt eben so an diesem Punkt, wo ich sage oder mich frage, geht's jetzt hier weiter mit Missy Rocks? Bin ich Missy Rocks? Und ja, dann war wirklich so dieser Momentum, wo ich registriert habe, ich bin regelrecht aus den Schuhen herausgewachsen. Und dann ist eine Zeit gefolgt, wo ich einfach wirklich alles in Frage gestellt habe und alles auseinandergenommen habe und
den Rucksack ausgeräumt, wie der Andreas. Du hast das Bild ja auch schon mal.
Genau.
Rucksack mal ausgeräumt, mal gucken, genau, was alles drin ist. Was kann weg?
Genau, was kann weg? Das ist vor allem entscheidend, ne?
Ja. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt an der Stelle, ne? Wenn wir da über Spiritualität und Selbstentwicklung oder Selbstreflexion und Achtsamkeit reden. Ne? Also welche Rolle spielen diese Selbstreflexion und Achtsamkeit in deinem unternehmerischen Alltag?
Also Achtsamkeit, Reflexion, Loslassen sind ganz große, spannende Themen, die den Weg, wie gesagt, ebnen. Und Loslassen ist, glaube ich, für uns gerade alle so ein großes Thema, oder? Und das dann auch wirklich umzusetzen. Also man sagt immer, oh, ich lass los. Ja? Also wird immer viel wieder geredet, gleich, aber nicht gemacht. Also auch nicht wirklich bewusst. Es ist meistens nur so ein unterbewusstes Blabla. Aber wirklich dann das auch anzugehen und umzusetzen, ist ja dann auch wieder so eine Herausforderung. So, ne?
Auf jeden Fall. Da ist ja vielleicht immer ganz spannend, weil mit Umgehen, also wir kennen das ja schon eine Weile und da ist es so, was für tägliche Rituale oder so Praktiken, die du da durchführst, helfen dir dann im Balance zu bleiben, beziehungsweise auch deine Energie aufrecht zu erhalten, weil das erlebe ich durchaus auch live, dass du da sozusagen Dinge tust, Dinge machst, um einfach on track zu bleiben und nie quasi irgendwo links und rechts abzustürzen. Ich nenne es jetzt mal so.
Erzähl mal, was mache ich denn so? Ich bin frei, du kannst alles erzählen. Ich habe ja keine Geheimnisse.
Zum Beispiel, deine Ernährung ist halt, ne, es ist vielleicht auch ein Stück weit ja, extrinsisch, also gar nicht, ne? Also du kannst es ja gar nicht aussuchen, so, sondern du musst darauf achten. Oder wie du halt Erdung, also Spaziergänge in der Natur etc., ne? Das nehme ich halt bewusst wahr. Zeit, so, ne? Das sind ja alles Dinge, die zur Regulierung beitragen, meiner Meinung nach. Jetzt du.
Du hast es gerade schon eigentlich auf den Punkt gebracht, im Sinne von, die beiden Keys sind einfach mal Zeit in der Natur und die für einen, für das Individuum passende Ernährung. So, und das ist jetzt einfach mal auch wirklich, wenn ich zurückschaue, ich glaube, es sind 7 Jahre, gerade auch was Thema Ernährung angeht, wo ich durchgegangen bin, auch einfach aus gesundheitlichen Gründen, wo ich sage, auch auf der Ebene muss einfach so viel passieren und da ist man auch manchmal einfach müde, dieses System so ein bisschen in verschiedenen Praktiken, Handhabungen zu akzeptieren und auch dann dort einfach zu erkennen, okay, das ist das System auf der einen Seite, das bin ich auf der anderen. Verantwortung übernehmen. Du kannst nur selber deine Gesundheit in die Hände nehmen und nicht irgendeinem Menschen mit einem weißen Kittel übertragen. du musst dir das Wissen aneignen und du musst in dich reinfühlen, was für dich gesund ist, weil was vom System oder von außen definiert wird, trifft auf den Einzelnen nicht zu. Vielleicht auf gewissen Ebenen. Also
nicht
Ebenen.
So universell, nicht so ver...
Genau, nicht so universell. Es gibt ja so ein ganz paar Dinge, ne? So Ernährungspyramide und so, ne? Das ist ja alles, das sind alles schlaue Dinge.
Gibt's das immer noch? Wird das immer noch geschult? Du weißt es ja.
Na klar. Aber ohne Mist, ne? Also die Ernährungspyramide, die ist ja sogar ganz dufte.
Also die, ich glaube, die würde ich jetzt nicht auseinandernehmen. Ich glaube, da fehlt uns die Zeit. Können wir aber gerne beim nächsten Mal machen.
Ja, genau. Schönes Stichwort. Gerne beim nächsten Mal. Ich würde gerne daran anknüpfen. Für unsere Zuhörer vergeht jetzt quasi eine Woche, bis sie Teil 2 zu hören bekommen. Du hast gerade super schön... Zwei Wochen. Entschuldigung.
Wir müssen warten, bis wir Fanny
nochmal zu hören bekommen. Mit dem, wo wir jetzt noch anknüpfen werden. Du hast gerade nochmal so ein paar schöne Punkte gesagt, wie Verantwortung oder diese Individualität, in achtsam auf die Gesundheit, Selbstreflexion und so. Da würde ich gerne nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Mhm. Na, wir machen also jetzt hier erstmal so einen vielen Dank für heute. Vielen Dank.
Ein Ding noch, ne? Weil es ist immer super, wenn man so wenn man die Folge fertig hört und so sagt, hey komm, habe ich jetzt noch irgendwie ein Nugget? Und da war so die Idee, nochmal eine Frage zu stellen, zu sagen, okay, was könntest du den Zuhörern mit auf den Weg geben, den Zuhörerinnen, auf das Thema Balance zwischen persönlichem Wohlbefinden und beruflichem Erfolg? Was ist denn da so, ne, in dieser Wechselbeziehung, was würdest denn du da sagen? Ist so ein,
was machen die jungen Frauen, die Unternehmerinnen, Siegertypen sein sollen, wollen?
Genau.
Worauf sollten die achten?
Also auf jeden Fall auf das Innere, also wirklich da in sich zu gehen, in sich reinzufühlen, was man wirklich will. Und auch da versuchen, sich abzugrenzen. Also wirklich aus dem Alleinsein. Wirklich, ich rede vom Alleinsein.
Nicht im einsam. Von,
genau. Mh,
sehr gut.
Sehr schön. das ist halt super, super schwierig. Wirklich auch überhaupt erstmal diesen Zustand ereignen zu lassen, da alleine zu sein. Weil nur aus diesem Alleinsein können sich Dinge ereignen. Also bist du überhaupt fähig, Dinge zu sehen, die du sonst nicht siehst. Mhm. Und dann gibt es halt eben Momente, wo du dann aufwachst und checkst, okay, du bist die ganze Zeit die Marionette. Du wirst influenced von da und da und da, ba, 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 ba. Was hat denn da noch einen Anteil, also deiner selbst? Was bist du denn wirklich davon? Hm. Oder bist du das Außen? Bist du das Innen oder bist du das Außen? Und also, das ist eine super spannende Frage. Und ich glaube, da setzt es an. Oder wenn man dann diesen Luxus hat, okay, zu sagen, ich fange jetzt eine Selbstständigkeit an, ich bin eigentlich gut situiert, aber ich hätte eigentlich schon Bock, dann wirklich nochmal vorher da in sich zu gehen, versuchen, aus dem Alleinsein heraus zu schauen, was will ich wirklich? Ich meine, klar, man kann diesen Weg gehen wie ich und dann stolpern hin und her, aber muss ja vielleicht nicht sein, gibt ja vielleicht ein paar Abwege. So, ne? Aber da, um das schon von vornherein ein bisschen auszutarieren und zu schauen, was möchte ich und wo geht meine Reise hin, um vielleicht so ein bisschen die Stolpersteine zu minimieren.
Sehr cool, dass du quasi schon so ein bisschen für die anderen gestolpert bist und jetzt das als Feedback mitgibst und sagst, hey Leute, geht
also die könnte
mal
einfach ja umgehen. Es gibt da so viele Wege. Es gibt so viele Verwege. Und es gibt halt immer einen Weg.
Ja, ist alles möglich, ne?
EIP.
Cool. Sauber. Vielen Dank für das Schlusswort. Wir haben gut durchgehalten, würde ich sagen.
Ja, haben wir.
Ja, danke auch an Johnny für den fast nicht hörbaren Ventilator, der uns ein bisschen ermöglicht, hier in dem Raum zu überleben.
Können wir nochmal kurz checken, hat es auch diesmal wirklich aufgenommen?
Das machen wir auf jeden Fall. Danke, Johnny.
Und danke an Zuhören. Wenn ihr wieder Anregungen habt, Fragen etc., kommt gern durch. Wir sind immer für euch da. Und dann auf bis zum nächsten Teil.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Bye.